Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Dreimal Jesus heute. Jesus ist mein Immunsystem. Solche Aussagen kommen von christlichen Impfgegnerinnen und Impfgegnern. Ob Religiosität anfällig für Verschwörungserzählungen macht, dazu gleich ein Gespräch mit der Autorin Katharina Nokun. Außerdem, ein Gemälde, das den Gekreuzigten zeigt, hat in Dresden einen Bilderstreit ausgelöst. Und schließlich, Papst Franziskus, laut Selbstverständnis der Stellvertreter Christi auf Erden, bereist Zypern und Griechenland. Die Kirchen in Deutschland haben ihre Gläubigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Impfen sei Nächstenliebe, behauptet zum Beispiel ein Slogan. Doch es gibt Christinnen und Christen, die unter Berufung auf ihren Glauben gegen die Corona-Schutzmaßnahmen protestieren und sich im Widerstand gegen den Staat und eben auch gegen ihre Kirchen wähnen. Ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin Katharina Nokun. Sie ist unter anderem Autorin eines Buches über Verschwörungserzählungen. Fake Facts heißt es. Es ist 2020 erschienen. Guten Morgen, Frau Nokun.
Guten Morgen.
Frau Nokun, welche religiös grundierten Verschwörungserzählungen haben sich in der Corona-Pandemie entwickelt?
Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Narrative. Was wir gerade im kirchlichen Umfeld und auch im Sektenumfeld leider auch sehen, sind Geschichten, wo man Corona eben als Vorbote der Apokalypse deutet. Ja, also eine der biblischen Plagen. Was wir aber auch gesehen haben, waren ja Mythen, wo verbreitet wurde, das wäre eine Art Strafe Gottes. Ja, also beispielsweise das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland hat verbreitet, das wäre eine Strafe dafür, dass es sowas wie Sterbehilfe gibt, dass Menschen transsexuell sind, dass Abtreibung legal ist. Und dann gibt es auch sehr radikale Gruppierungen, vor allem auch im Sektenumfeld, die eben eine Verschwörung hinter Corona und vor allem hinter Impfungen wittern. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil damit immer auch starke Feindbilder einhergehen. Ja, also da wird behauptet, Medien, Wissenschaft und Politik, quasi alle sind gegen uns. Der große Kampf gegen Gut und Böse steht an und ihr müsst euch jetzt entscheiden, dass ihr auf der richtigen Seite steht, was natürlich immer die Seite der jeweiligen Gruppierung ist.
Die evangelikale Nachrichtenagentur IDEA berichtet, dass dieser Tage ein Evangelistenkongress, eine Evangelistenkonferenz hätte stattfinden sollen. Die wurde aber dann abgesagt, weil man den 2G-Regeln nicht genügen konnte. Zu viele Evangelisten sind offenbar nicht geimpft, darunter auch der Vorsitzende dieser Konferenz, und er hat erklärt, dieser Status ungeimpft gebe weitreichende missionarische Möglichkeiten, weil keine Personengruppe gegenwärtig so stark gesellschaftlich ausgegrenzt werde wie Ungeimpfte. Dieses Motiv der Ausgrenzung, wie einflussreich ist das?
Ja, ich finde erstmal die Aussage, dass es keine andere gesellschaftliche Gruppe geben würde, die derart ausgegrenzt wird, hochproblematisch. Ja, also wenn wir uns andere Kontexte anschauen, wie beispielsweise Rassismus, Diskriminierung, muss man sagen, das ist ja auch ein sehr starkes Opfernarrativ. Jetzt muss man sagen, natürlich, also Ungeimpfte aufgrund der hohen Inzidenzen gerade eingeschränkt in einigen Bereichen. Das ist aber sachlich begründet und in vielen Bereichen kann man sich auch sozusagen freitesten. Aber klar, in dem Moment, wo Menschen eben auch einen gesellschaftlichen Druck bekommen, sich impfen zu lassen und das nicht möchten, kann man natürlich als Gruppe hingehen und sagen, ja, wir stehen zu euch, ja, wir schließen uns sozusagen euren Kampf an. Und das sehen wir eben auch teilweise, dass es einzelne Akteure aus dem vor allem freikirchlichen Umfeld gibt, die beispielsweise auch bei Querdenken aktiv sind, die auch da durchaus eine tragende Rolle spielen, ja, und die auch Verschwörungserzählungen verbreiten bis hin zu recht radikalen Narrativen. Natürlich darf man das nicht alles in einen Topf werfen, aber man muss sich klar machen, das Spektrum dessen, was da anscheinend unter Missionierung verstanden wird, das ist recht weit und auch ziemlich problematisch.
Sie sprachen vorhin vom Opfernarrativ. Warum spielen die tatsächlichen Opfer, die Toten, die schwer Erkrankten, die Angehörigen der Verstorbenen in diesem Teil der Kirchen, sind ja eher die Ränder der Kirchen, wo sich das hier abspielt, was wir besprechen. Warum spielt das da keine Rolle? Also die Empathie mit diesen Opfern?
Ja, es ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Was problematisch ist, in einigen Gruppen gibt es eben auch ja, eine sehr starke Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Da gab es auch mal eine interessante Studie aus der Uni Münster, die hat sich angeschaut, naja, wie, also die haben sich erstmal gefragt, sind religiöse Menschen anfälliger für Verschwörungserzählungen? Ja, und die Antwort war nein, laut der Studie, aber sie haben eben auch festgestellt, bei Anhängern von freikirchlichen Gruppierungen findet sich ein kleiner Peak. Ja, hierzu muss man natürlich sagen, Freikirchen sind auch ein sehr heterogenes Feld, aber da gibt es eben auch diese Gruppen, die beispielsweise auch behaupten, ja, Jesus ist dein Immunsystem, wenn du quasi krank wirst, dann hast du sozusagen nicht richtig geglaubt oder das ist eine Strafe, die sozusagen determiniert ist von oben, da kannst du nichts gegen machen. Und das ist ein Narrativ, das sehen wir eben auch ganz stark in esoterischen Gruppierungen. Ja, also dieses Konzept von Karma, dass man quasi Krankheiten durchleben muss, weil wenn man sie nicht durchlebt, dann ja, entzieht man sich der höheren Bestimmung. Und das ist für Betroffene dann natürlich schrecklich, ja, egal ob bei Corona oder Krebs, wenn einem ja quasi obendrauf noch die Schuld eingeredet wird, dass man an seiner eigenen Erkrankung selbst schuld ist, beziehungsweise die durchstehen muss, weil irgendeine größere Macht, von der man eigentlich beschützt werden will, ja, einem das sozusagen als Strafe auferlegt hat.
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm sagte kürzlich das hier.
Aber vor allen Dingen müssen wir alle mit Geduld diese Gespräche führen. Es darf nicht dazu kommen, dass die Emotionen hochgehen, die Leute sich ausklinken und dann praktisch dauerhaft in eine Entfremdung nicht nur von anderen Menschen, sondern auch vom Staat leben. Deswegen sage ich nochmal: Geduld, Geduld, Geduld.
Geduld, Geduld, Geduld. Im Gespräch bleiben mit denen, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich als Opfer fühlen. Ist das ein guter Weg?
Ja, ich würde hier zwei Ebenen unterscheiden wollen. Auf der individuellen Ebene, glaube ich, ist das tatsächlich ein guter Weg. Ja, also wenn man beispielsweise Freunde, Angehörige, Familie hat, wo man merkt, da driftet jemand ab in eine komische Richtung und meistens macht man sich um die Person ja auch Sorgen. Ja, also wenn sie sich mitten in der Pandemie nicht impfen lässt oder beispielsweise Abstandsregeln nicht einhält oder nicht glaubt, dass Corona überhaupt existiert. Da macht es durchaus Sinn zu reden. Und Beratungsstellen sagen auch immer wieder, bei Menschen, die sehr stark in einen Verschwörungsglauben abgedriftet sind, ist das direkte Umfeld eigentlich oftmals auch der letzte Anker sozusagen. Ja, also Menschen, die auf emotionaler Ebene noch durchdringen können. Wenn man glaubt, dass eine große Verschwörung hat alles durchdrungen, ja, dann glaubt man ja auch nicht, was man in den Medien hört. Man glaubt wissenschaftlichen Studien nicht mehr und ja, die Politik wird als Agent des Bösen gesehen. Ja, also da ist das private Umfeld extrem wichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist okay, wenn Leute auf individueller Ebene sagen, ich kann das gerade nicht, ich habe dafür keine Kapazitäten. Ja, oder es belastet mich oder sogar es gefährdet mich, weil ich Risikopatient bin und da hält sich jemand nicht an Absprachen. Muss jeder selbst entscheiden, würde ich sagen. Auf politischer, institutioneller Ebene muss man aber sagen, bin ich tatsächlich für Abgrenzung. Ja, weil man muss eben auch klar machen, das sind unsere Werte und Normen. Und wenn da Gruppen sind, die ganz eklatant dagegen verstoßen, indem sie beispielsweise Menschen, die erkrankt sind, Schuld einreden, ja, oder Falschmeldungen verbreiten, dann muss man sich davon abgrenzen, finde ich.
Gerade kam die Meldung, dass der Chef des christlichen US-Senders Daystar an einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, man solle sich nicht impfen lassen, man solle stattdessen beten. Glauben Sie, dass solche Ereignisse irgendeinen Einfluss haben, dass die Menschen zur Einsicht bringen?
Ich hoffe, dass einige Menschen aufgerüttelt werden, weil sie eben sehen, dass Corona existiert und Corona auch gefährlich ist und sich schützen und auch ihre Liebsten schützen. Trotz allem muss man aber sagen, wir haben immer wieder diese Fälle, bei denen der Verschwörungsglaube so stark ist, dass Menschen selbst auf der Intensivstation, wo sie selbst an Schläuche, an Beatmungsgeräte angeschlossen sind, obwohl sie für den Tod sind, immer noch sagen, ich bleibe dabei. Ja, weil man muss sich klar machen, wenn Menschen sich so stark in etwas verrannt haben, dann kostet sie das auch auf emotionaler Ebene unglaublich viel, sich einzugestehen, ich lag falsch. Ja, und daher ist es auch extrem schwierig, Menschen da wieder rauszuholen. Man muss sich klar machen, es gibt nicht nur die rationale Ebene, sondern auch irgendwo die emotionale Ebene, dass Menschen sich ja auch eine problematische Wahrheit eingestehen müssen. Und das ist nicht immer einfach. In den USA sind Verschwörungserzählungen im evangelikalen Umfeld auch ein riesiges Problem. Aber nicht nur, auch in Brasilien haben wir eben Prediger gesehen, die Falschmeldungen verbreitet haben.
Sie haben vorhin das Stichwort Abgrenzung genannt. Die Bundeskanzlerin hat gestern Abend in ihrer Rede beim Zapfenstreich ausdrücklich Verschwörungserzählungen als Gefahr für die Demokratie erwähnt. Wenn man den Anlass betrachtet, dann ist offenbar diese Sorge Ihr Vermächtnis. Meinen Sie, die Gefahr wird geringer, dass Verschwörungserzählungen sich verbreiten, wenn die Pandemie eines Tages überstanden sein sollte?
Leider nein. Studien deuten darauf hin, dass es vor Corona eben auch schon einen gar nicht so kleinen Anteil der Bevölkerung, nämlich ein Drittel, gab, die anfällig sind für solche Narrative. Ja, die glauben nicht alle dramatische Dinge, ja, aber sie sind anfällig. Und gerade in Krisenzeiten wird das immer wieder problematisch. Wir sehen auch jetzt schon, dass in einschlägigen Gruppierungen, beispielsweise bei Telegram, neue Verschwörungserzählungen verbreitet werden. Ja, also wird Corona sozusagen in eine größere Geschichte verpackt. Und diese Geschichte wird eben auch weitergesponnen werden nach Corona. Und die Leute, die jetzt glauben, ja, sie können Medien und Wissenschaft nicht mehr vertrauen, die werden ja, wenn Corona kein großes Thema mehr ist, nicht einfach ihre Meinung ändern. Das ist eben auch gerade im Gesundheitsbereich die große Gefahr. Man findet das harmlos, wenn es vielleicht um nichts geht oder sagt, ja gut, dann lässt du dich nicht impfen, ist deine Entscheidung. Aber was ist, wenn die Person eines Tages an Krebs erkrankt und dann sagt, ich gehe lieber zum Wunderheiler statt zum Arzt? Ja, es kann dann lebensgefährlich sein.
Sagt die Autorin Katharina Nokun. Vielen Dank. Mit ihr habe ich über religiös grundierte Verschwörungserzählungen gesprochen. Künstler Christoph Wetzel hat den Gekreuzigten gemalt. Sein Jesus reißt die Augen weit auf. Auf seinem Lendenschurz ist ein gelber Judenstern. Umgeben ist dieser Jesus von Personen, die man auch in der Fußgängerzone antreffen könnte. Golgatha heißt dieses Werk. Das Bild war bis vor kurzem in Dresden im Glaskubus der Sophienkirche zu sehen. Eine Gruppe von Dresdner Bürgerinnen und Bürgern wünscht sich nun, dass der gegenwärtige Gekreuzigte dort wieder hängt. Doch die Sache Jesu findet nicht überall Begeisterte. Alexandra Gerlach berichtet über einen Dresdner Bilderstreit.
Es ist gerade mal ein Jahr her, dass der gläserne Kubus der Bußmannkapelle als Denkraum am Ort der 1963 gesprengten Dresdner Sophienkirche der Öffentlichkeit übergeben wurde. Mitten in der Pandemie geriet die Eröffnung eher leise und unauffällig. Der Erinnerungsort wird von der Bürgerstiftung Dresden, unterstützt von der Fördergesellschaft Sophienkirche, betrieben. Er soll künftig vor allem die junge Generation sensibilisieren für die Verantwortung aus der Vergangenheit. Dort, wo einst die gotische protestantische Bischofskirche stand, ist ein eleganter, eher schlichter Gedenkraum mit viel Glas und wenig Raumschmuck entstanden. Unter anderem befindet sich hier eine Christusskulptur und ein Nagelkreuz an der Wand. Im Juli war hier für kurze Zeit ein Gemälde des Künstlers Christoph Wetzel eingezogen. Ein modernes, sehr plastisches Bild, das die Kreuzigungsszene von Golgatha in die Jetztzeit holt, mit Gaffern im Hintergrund Passanten, die ungeachtet des Leids am Kreuz ungerührt ihre Selfies machen. Andere schauen ratlos und ängstlich auf Jesus, der mit seinem eindringlichen Blick aus den weit geöffneten Augen den Betrachter in seinen Bann zieht.
Mit dem Titel Golgatha 2020. Und dieses Gemälde hat viele von uns angesprochen, fasziniert. Es ist auch für mich persönlich sowas wie eine Zeitansage in diese schwierige Phase unserer gesellschaftlichen Entwicklung hinein.
Sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter, der zugleich Stiftungsrat der Bürgerstiftung und Theologe ist. Er macht keinen Hehl daraus, dass er der Meinung ist, in der Bußmannkapelle den idealen Platz für das eindrucksvolle Wetzelgemälde zu sehen. Und erhält dafür Unterstützung von Gleichgesinnten, zumeist älteren Dresdnern, von denen einige auch Akteure in der friedlichen Revolution von 1989 waren und die nun vehement einfordern, den Gekreuzigten für immer in der Bußmannkapelle zu belassen. So etwa der Ur-Dresdner Theatermann Friedrich Wilhelm Fiete Junge.
Über die Qualität des Bildes muss man nicht streiten, über die Wirkung des Bildes muss man nicht streiten. Wir meinen, dass der Denkraum genau der richtige Ort sei, um dieses Bild der Öffentlichkeit zu präsentieren.
In einer Videoschalte vor wenigen Tagen schilderten einige der Befürworter, was sie an diesem Bild des gekreuzigten Jesus von Nazareth besonders beeindruckt hat.
Dieses Bild von Christoph Wetzel, das sagt nämlich, nichts ist gut und schon gar nicht mit uns. Gar nichts ist gut. Und damit muss man natürlich erstmal fertig werden.
Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, war ich davon beeindruckt, dass man dem nicht ausweichen kann. Denn nicht nur der Herr am Kreuz schaut uns an, sondern das ganze Bild schaut einen an. Man muss da hingucken.
Es war sofort erkennbar, wie aktuell dieses Bild ist. Es ist in unsere Zeit gesetzt. Und es stehen die Gaffer herum, wie sie auch vor 2000 Jahren herumgestanden haben.
Auch in der Bürgerstiftung war man anfangs fasziniert, sagt Geschäftsführerin Katrin Sachs. Doch niemals hätte sie vermutet, dass aus einem einmaligen Angebot so ein Eklat werden würde, sagt sie im Gespräch. Unterlassen wurde damals eine schriftliche Vereinbarung. Das erweist sich nun als Nachteil. Wann genau der Faden zwischen Bürgerstiftung und den Anhängern des Wetzelgemäldes gerissen ist, kann man nur ahnen. Doch bevor die Geschäftsführung der Bürgerstiftung Fakten schaffte und das Bild Anfang November abhängen und einlagern ließ, gab es heftigen Schriftverkehr per Mail, so viel ist gesichert. Der Künstler selbst drohte mit Klage und warf der Bürgerstiftung vor, sich an seinem Eigentum zu vergreifen. Christoph Wetzel, Sohn eines protestantischen Pfarrers, ist überzeugt.
Dieses Bild muss bleiben und darüber sollte man reden und es bleibt hier, wo es seine Botschaft sagt.
Fakt ist, dass es tatsächlich nur eine offenbar mündliche Übereinkunft zwischen der Hausherrin und dem Künstler gab, sein beeindruckendes Gemälde für eine begrenzte Zeit in der Bußmannkapelle auszustellen. Diese Frist wurde bis zum Reformationstag verlängert, nicht aber entfristet, da das Bild großen Anklang fand und für emotionale Momente sorgte, wie Gästebetreuerin Gloria Ziller schildert.
Plötzlich steht da ein alter Mann, fasst mich quasi am Arm, zieht mich zu sich hin und ihm laufen die Tränen die Wange runter. Er merkt das aber selber gar nicht und sagt nur zu mir, nur er kann uns retten.
Doch kann man aus dem Zuspruch der Besucher den Anspruch ableiten, das Gemälde dürfe und müsse nun für immer an diesem Platz verbleiben? Ganz klar nein, sagt die Bürgerstiftung und hat deutlich gemacht, dass im Gedenkort dauerhaft kein Platz für das Gemälde ist und das auch nie geplant war. Zudem sei der Glaskubus gerade im heißen Sommer höchst ungeeignet für ein Ölgemälde. Jetzt sind die Fronten total verhärtet und man will dazu keine Interviews mehr geben. Es sei alles gesagt, so Geschäftsführerin Sachs am Telefon. Die Befürworter hingegen vermuten andere Gründe. Sie meinen eine antireligiöse Motivation und Haltung dahinter zu sehen. So etwa die Ethnografin Professor Sigrid Jakobait.
Dieser Jesus war ja immer unbequem. Also vor 2000 Jahren war er unbequem und dieser Umgang damit zeigt, dass er heute wieder unbequem ist, das stört mich. Das stört mich ungemein.
Das sei Mumpitz, heißt es aus der Bürgerstiftung, und die Ansprüche seien unberechtigt. Auch bei Ex-Landeskonservator und Stiftungsratsmitglied Gerhard Glaser stoßen die Forderungen der Befürworter auf Unverständnis. Konservatorisch und gestalterisch sei eine dauerhafte Hängung des Bildes in der Bußmannkapelle gar nicht möglich, sagt der prominente Dresdner Stiftungsrat entschieden. Das Wetzelgemälde brauche ein eigenes Umfeld, meint Glaser. Nun herrscht viel Gesprächsbedarf, doch Corona hat ein für diese Woche angesetztes Gespräch zwischen den streitenden Parteien vereitelt. Man sei für konstruktive Vorschläge offen, heißt es aus der Bürgerstiftung, deren Stiftungsrat in dieser Frage nun deutlich gespalten ist.
Der Gekreuzigte und die Gaffer, Alexandra Gerlach berichtete aus Dresden. Thank you. Papst Franziskus setzte 2013 einen politischen Akzent. Seine erste Reise führte den damals neuen Pontifex auf die Insel Lampedusa. Es war ein Zeichen der Solidarität mit den Geflüchteten, mit den Überlebenden und den Toten. Seine 35. Reise als Papst führt Franziskus nach Zypern und Griechenland. Und wieder steht das Thema Migration im Zentrum. Zypern ist das EU-Land mit der höchsten Quote an Asylanfragen pro Einwohner. Uwe Lüb blickt voraus auf den zweiten Tag der Papstreise.
Es ist ein herzlicher Empfang. Wir lieben dich, rufen Kinder bei der Ankunft des Papstes am Flughafen Larnaca bei Nikosia. Und ein Mann ergänzt: Wir Katholiken auf Zypern sind sehr begeistert, aber auch alle anderen. Es ist ein historischer Moment. Wir hoffen, dass uns der Papst hilft in diesen schwierigen Zeiten. Schwierige Zeiten steht auf Zypern für einiges. Die große Zahl Geflüchteter, die hier ankommen, die Teilung der Insel in Südzypern und Nordzypern, das nur von der Türkei anerkannt wird, und aus Sicht einiger Christen, orthodoxer wie katholischer, auch für das Zusammenleben mit Muslimen. Allein deswegen müssten alle Christen zusammenhalten, sagt der orthodoxe Bischof Georgios der historischen Stadt Zyperns Paphos. Wir stehen vor der Gefahr der sehr starken Ausbreitung der Muslime. Da ist es die Pflicht von uns Christen, unsere Unterschiede beiseite zu legen, um gemeinsam der Gefahr zu begegnen. Das mag in der Kirche eine Rolle spielen, sagt Journalistin Anna Andreou. Sie arbeitet für das öffentlich-rechtliche Fernsehen Zyperns. Die meisten im Land teilten die Auffassung des Bischofs nicht. Es gibt eine Minderheit mit so rassistischen Anschauungen auf Zypern, aber die meisten sehen das nicht so. Gleichwohl ist die Ökumene, die Gemeinschaft zwischen der katholischen Minderheit und den Orthodoxen auf Zypern, eines der Hauptthemen des Papstbesuchs. Die Menschen treibt aber anderes um. Gefragt, was er dem Papst sagen würde, wenn er ihm persönlich begegnete, meint ein Mann: Was ich ihm sagen würde, dass er uns hilft, die Zypernfrage zu lösen. Wir wollen die Türkei von hier verjagen. Sie hat uns unser Vermögen weggenommen. Wir haben 4 Dörfer und die sind alle in den Gebieten Nordzyperns. Sich dazu zu äußern erwarte auch die Regierung, sagt die zyprische Journalistin Anna Andreou.
Just this, to say something.
Nur das, etwas zu sagen über die Teilung Zyperns und vielleicht noch etwas über die Geflüchteten.
The Cyprus issue and maybe something on the migrants.
Die Teilung Zyperns könnte beim Papstbesuch noch eine besondere Rolle spielen. Der Präsident Nordzyperns Ersin Tatar hat Papst Franziskus spontan eingeladen. Und über Geflüchtete hat Franziskus, wenn man es so verstehen will, gleich zu Beginn seiner Reise schon etwas gesagt, als er über den heiligen Barnabas sprach. Dieser sei gegenüber Neuankömmlingen nicht streng und unflexibel gewesen, sondern habe sie an die Hand genommen. Heute Nachmittag kommt der Papst mit Migranten selbst zusammen. Es heißt, er nehme einige mit nach Rom. 50 sollen es sein. Höhepunkt des Papstbesuchs dürfte am Vormittag die Messe in Nikosia sein. Tausende werden erwartet, nicht nur von der kleinen katholischen Minderheit im Land, sagt Journalistin Andreou. Ein Sprichwort in Zypern sagt, wenn man nach Rom geht, muss man den Papst sehen. Wenn er nach Zypern kommt, will ihn natürlich jeder sehen.
Geflüchtete, Verhältnis zur Orthodoxie und Überwindung der Teilung. Kleine Insel, großes Programm. Uwe Lüb über den Papstbesuch in Zypern. Das war Tag für Tag für diese Woche. Nach den 10 Uhr Nachrichten begrüßt sie hier im Deutschlandfunk meine Kollegin Daniela Wiesler zur Sendung Lebenszeit. Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt. Was Corona mit uns macht, ist ihr Thema. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und falls Sie noch nicht völlig ausgelaugt sind, danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Samstagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.